Hallo zusammen, ihr hört Radio Lora, das feministische Radio von Zürich. Und diese Sendung spielen wir euch direkt vom Archiv. Schönen Abend, ihr hört die Hälfte des Äthers auf Radio Lora 97,5 MHz und auch in dieser Stunde, in der nächsten Stunde geht es darum, feministische Kämpfe weltweit zu verbinden. Seit 2011 wird ein basisdemokratisches Projekt aufgebaut, das sich ideologisch auf die kurdische Freiheitsbewegung bezieht. Die Leitidee dieser ist das Konzept des demokratischen Konföderalismus, welcher auf Geschlechtergerechtigkeit, Basisdemokratie und Ökologie fußt. Der gesellschaftliche Transformationsprozess wird auch als Frauenrevolution bezeichnet. Aber was heißt das eigentlich genau, Frauenrevolution? Dieser Frage geht das Buch »Wir wissen, was wir wollen – Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien« nach. Und über dieses Buch werden wir im ersten Teil dieser Sendung sprechen. Im zweiten Teil hören wir einen Beitrag der Delegation für Frieden und Freiheit aus Kurdistan, denn diese waren im Juni 2021
feministisch.
Doch nun zuerst zum ersten Teil, eben zu diesem Buch. Dafür haben wir drei Personen aus diesem HerausgeberInnen-Kollektiv von diesem Buch zu uns ins Lora-Studio eingeladen.
Lora-Welle, die Hälfte des Äthers.
Wir haben hier im Studio Anja, Amara und Anne, die hier sind, um ihr Buch vorzustellen, das sie gemacht haben, nachdem sie in Rojava gereist sind. Herzlich willkommen zuerst mal. Und als allererste möchte ich gerne wissen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Buch zu machen, das ja eigentlich eine Fortsetzung ist von einem ersten Buch. Was war eure Motivation?
Ja, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es gab ein erstes Buch, was 2010 erschienen ist. Es beschrieb halt die Revolution in Nordkurdistan und Südkurdistan, also das Leben in den Bergen. Und da war eben 2010 eine Delegation aus Österreich und Deutschland dorthin gefahren, hat mit den kurdischen Frauen, also mit den Frauen von Yezhe-Astar, in den Bergen diskutiert über die Revolution, über die Frauenrevolution. Und wir hatten eigentlich den Wunsch, nachdem die 2012 ja die Revolution in Rojava und Nordostsyrien dann auch später stattgefunden hat, eigentlich die Entwicklung dann nach 2010 auch darzustellen, was die Frauenrevolution angeht. Und genau, dann sind wir mit einer Delegation von Gemeinsam Kämpfen, das ist eine feministische Organisierung in der Bundesrepublik, dorthin gefahren und sind halt dann einige Zeit da geblieben und haben halt dieses neue Buch erarbeitet.
Ja, und vielleicht noch dazu am Anfang haben wir schon noch eher erstmal darüber gesprochen, von wir würden gerne eine Delegation nach Rojava und nach Nord- und Ostsyrien machen, um eben auch die Frauenrevolution dort kennenzulernen. Und sind da erstmal ganz klein gestartet. Also waren erstmal von, wenn wir hinfahren, dann würden wir auch gerne was mitnehmen und die Geschichten und die Stimmen der Frauen mit hierher bringen, und hatten am Anfang erstmal überlegt, eine Broschüre zu machen. Und dann ist uns aber in dem gemeinsamen Diskussionsprozess eben klar geworden von, okay, aus die Stimmen, die wir da einfangen werden, ist einfach eine Broschüre ein viel zu kleines Projekt. Und eben da die Idee aufkam, dass an das erste Buch Widerstand und gelebte Utopie anzuknüpfen, und was uns alle auch inspiriert hat und gleichzeitig für uns, was eben auch so schön war bei dem ersten Buch, was aus den Interviews mit den Frauen lebt, wir das eigentlich auch mitgenommen haben für das zweite Buch.
Genau, und das erste Buch ist ja voller Hoffnung, finde ich auch, also sehr stark und voller Hoffnung, und diese Hoffnung habt ihr natürlich dann auch ins zweite Buch mitgenommen, und es heißt ja, denn wir wissen, was wir wollen. Wie seid ihr auch auf diesen Titel gekommen? Weil ich denke, der sagt recht viel aus, auch über den Inhalt vom Buch.
Also wir haben ein Interview geführt mit der Hebeje Jin, das ist die Selbstverteidigung der Gesellschaft. Das sind die Kräfte, die autonomen Frauen haben sich da in den Vierteln organisiert und schauen für die Selbstverteidigung in der Nachbarschaft oder die Sicherheit. Und da hatten wir ein Interview mit Mehdi Abdullah, und sie hatte diesen starken Satz verwendet. Also es ging darum, ne, wie wenn die Frauen sich jetzt selber so organisieren und ihre Nachbarschaft für die Sicherheit der Nachbarschaft sorgen, für wenn es Konflikte gibt, da nach Lösungen suchen, als erste Hand quasi direkt das zu versuchen, direkt vor Ort in der Basis zu lösen. Und dann war halt so die Frage, wie ist das, wenn die, also wurdet ihr akzeptiert oder ne, wie, war das schwierig in der Gesellschaft da als autonome Frauenorganisation aufzutreten? Und da meinte sie, genau das ist auf jeden Fall, am Anfang wurden die gar nicht akzeptiert, wurden belächelt, es hat sie niemand ernst genommen. Aber durch den Prozess hat sich gezeigt, dass immer die Frauen waren, die eigentlich die stärkste Verbundenheit zur Gesellschaft, zur Erde, die gesagt haben, wir lassen halt nicht zu, dass der IS oder Jabhat al-Nusra in unsere Dörfer kommt. Und deswegen schließen sich auch immer mehr Mütter unseren Kräften an. Und dann hatte sie halt gesagt, in diesen 7 Jahren eigentlich der Revolution haben wir so viele Revolutionen gemacht, wie wir auch Frauen sind, weil wir Militante geworden sind. Und da sagt sie halt diesen Satz, ne, wir wissen, was wir wollen und was wir tun. Und wir hatten erst lange für einen Titel für das zweite Buch gesucht, weil das ja das erste mehr so die Idee und die theoretische Grundlage ist, mit der, wie kann die Utopie leben, und das zweite Buch dann eher so die praktische Umsetzung, wie diese Idee zur Revolution geworden ist und sich in der Gesellschaft verbreitet hat. Und dann wollten wir nicht nur, ne, die Utopie musste dann klarer, erfassbarer werden, und dann war dieses Zitat, und wir dachten, das passt ganz perfekt, weil das so eine Klarheit schafft auch, ne? Auch für uns eine Hoffnung gibt hier, also was du meintest, ne, mit dieser Hoffnung auch hierher zu tragen, wenn man den Willen hat, wenn man die Überzeugung weiß, wofür, dass man dann das auch schaffen kann. Und das ist eigentlich, was die Frauen uns dort auch gezeigt haben.
Genau, und ihr habt ja das dann auch erleben dürfen. Ich konnte das ja auch spüren, wie sich diese Frauenrevolution in Rojava auch wirklich gestaltet. Und da würde mich auch interessieren, was waren eure Eindrücke? Ich meine, es gibt sicher Tausende, aber was könnt ihr sagen, wo habt ihr besonders, also nebst diesem Beispiel, das du schon gegeben hast, aber wo habt ihr diese Revolution so besonders gespürt in Rojava? Was hat euch beeindruckt? Was hat euch gefallen?
Also ich war ja auch schon 2014 in Rojava gewesen, und seit 2014 hat sich natürlich unglaublich viel getan. Also unglaublich viele Strukturen sind aufgebaut worden, vor allen Dingen gesellschaftliche Strukturen. Also damals gab es ein paar Kommunen hier und da, aber inzwischen gibt es halt fast überall auch das Kommunesystem, was aufgebaut wurde. Und das Gebiet umfasst ja nicht nur kurdische Gebiete, sondern auch überwiegend arabisch bewohnte Gebiete. Und das hat, also das war eine der Dinge, die mich eigentlich am meisten beeindruckt haben. Also als ich 2014 da war, gab es ein paar arabische Frauen in den Reihen der kurdischen Frauenbewegung. Das waren arabische Frauen, die in kurdischen Dörfern groß geworden sind. Also es gibt auch viele so gemischte Dörfer, wo sowohl Kurdinnen als auch Araberinnen leben. Aber wir waren eben auch dann in arabischen Großstädten wie Raqqa oder Tabqa und haben dort eben diese große Begeisterung von den arabischen Frauen kennengelernt. Und das war eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat. Und wo auch kurdische Frauen gesagt haben, also diese Begeisterung, die dort zu sehen ist für diese Ideen von Frauenorganisierung, Frauenräten, Frauenselbstverteidigungskräften, Frauenpresse, alles, was dort eben schon aufgebaut wird. Diese Begeisterung haben wir auch am Anfang so stark gespürt. Aber jetzt ist es für uns schon so ein bisschen normal geworden, dass es das alles gibt, ne? Dass es eine Frauenpresse gibt, Frauenakademien. Das ist für uns schon so ganz normal geworden nach 10 Jahren Revolution oder noch länger. Aber für die arabischen Frauen ist es so, die wurden befreit von YPG, auch von den Militärräten natürlich, den lokalen Militärräten, die ja auch aus der Bevölkerung kommen, aus der lokalen Bevölkerung, aber eben dieses System aufzubauen und sich selbst zu organisieren, Selbstverantwortung für die eigenen Communities zu übernehmen, das war halt was Neues da. Und da hat man richtig so eine ganz starke Begeisterung gespürt und das hat mich sehr beeindruckt, wirklich.
Wollt ihr vielleicht auch noch Beispiele, was euch so... Eine von den vielen Beispielen.
Oh, tatsächlich finde ich die Frage super schwierig, weil dadurch, dass wir auch so viele Interviews geführt haben und ich glaube, um das vielleicht ein bisschen eher auch allgemeiner zu sagen, ist, glaube ich, so die ganzen Geschichten, die uns die Frauen halt erzählt haben und ihre Erfahrungen, was es eben auch einerseits bedeutet, die Revolution dort aufzubauen, wobei eben Revolution eigentlich ein tagtäglicher Kampf bedeutet und gleichzeitig aber auch zu verteidigen und weiß ich nicht, dabei wie, also die Atmosphäre in den Gesprächen und auch wie die Frauen das erzählt haben, ich glaube das, vor allen Dingen, das hat mich so sehr stark beeindruckt, die Kraft und die Energie und aber auch die Willensstärke und die Entschlossenheit und ich glaube, eben genau darin, also darin auch zu sehen von, die Frauen wissen, was sie geschaffen haben, was sie Tag für Tag schaffen und wissen eben damit auch, was sie verteidigen und sagen eben auch von, wir lassen uns das nicht mehr nehmen und ich kann mich an ein Gespräch sehr gut erinnern, was wir in einem Dorf in der Region Tiltemma geführt haben. Tiltemma ist eine Region, wo auch sehr viele christliche Menschen gelebt haben und das war ein kleines Dorf, was vom IS eben auch fast komplett eingenommen wurde und wo die meisten Familien damals geflohen sind und es aber noch eine Familie da waren, 2 Brüder, die in dem Dorf noch gelebt haben. Und nachdem dann von der Türkei Afrin 2018 besetzt wurde und eben viele Familien und viele Menschen aus Afrin gezwungen waren, damals zu fliehen, haben eben die Brüder quasi das Dorf, was fast komplett leer war, geöffnet für die Afrin-Familien. Und dort hatten wir eben auch ein Gespräch und mit einer Frau, die uns eben erzählt hat, wie das Leben eigentlich in Afrin war, wie die Frauenkommunen dort organisiert waren, wie es eben in Afrin auch eine Universität gab, wie fortgeschritten eigentlich auch schon die Frauengesetze dort waren. Und was ich sehr beeindruckend fand, woran ich mich auch noch erinnern kann, war, dass sie sogar erzählt hatte, dass es dort auch Kinderkommunen gab, also dass sich die Kinder dort auch organisiert haben und beispielsweise von Haus zu Haus gegangen sind und Spenden für Spielzeuge gesammelt haben, also so Geschichten und gleichzeitig auch in diesem Gespräch für mich so oder für uns so sehr deutlich war, weil es war auch ein sehr bewegendes Gespräch, wo du halt einerseits den Schmerz, andererseits aber auch ja, die Stärke und Entschlossenheit von Afrin ist eben noch nicht aufgegeben, auch sehr präsent hast.
Ich würde auch noch eine kleine Geschichte teilen, was mich sehr, aber es stimmt, also eigentlich berührt einen alles sehr, aber was mir auf jeden Fall sehr geblieben ist, dass die Frauen, gerade Mütter, oft gar nicht schreiben und lesen konnten. Sie hatten ja gar nicht die Chance, irgendwie in die Schule zu gehen und wenn, dann sowieso nicht in ihrer Muttersprache zu lernen. Und sie sind aber die, die halt im Moment gerade so die Gesellschaft anführen oder den Weg weisen, wohin es gehen soll. Also die nicht mehr akzeptieren, dass sie immer ohne Stimme sind, dass sie nicht sprechen dürfen, so. Und auch die Werte weitergeben und vermitteln. Und ich glaube, also ein Teil ist auf jeden Fall die Genealogie aus Wissen, was sie vermittelt, dass die Frau quasi ihre eigene Identität erkennen muss oder lernen kann, sich selbst nicht fremd definiert, sondern sich selbst zu definieren und dass das den Frauen dort eine wahnsinnige Stärke zurückgegeben hat. Und ein Beispiel war, dass wir in einem Malerjin, also eine Frau, die eine Mutter, die Malerjin arbeitet, das sind die Häuser der Frauen, wo versucht wird, im Kleinen Konflikte zu lösen, familiäre, patriarchale Strukturen aufzubrechen und eben ein freies Zusammenleben. Also es geht viel darum, sich zu verändern. Und wir waren bei der zu Hause und es war eher so abends und sie hat ein bisschen erzählt, wie das insgesamt ist mit ihrem Mann und ihre Kinder und so und wie sie ihre Rolle gefunden hat, da sie in dem Malerjin arbeitet. Und sie meinte, ich kann bis heute nicht lesen und schreiben. Ich zeichne mir von den Fällen, von den Familien, die zu uns ins Malerjin kommen, ich mache wie Comics. Ich merke mir die Fälle anhand meiner Mal, also ne, dass sie das aufmalt, was ist da passiert und sich so an die Geschichten erinnert. Und gleichzeitig trägt sie aber zu einer wahnsinnigen Lösungsfindung bei. Und das fand ich so beeindruckend, dass halt Mütter, Frauen, die ne, so viel Gewalt, so viel Schmerz, so viel, die einfach nicht gesehen wurden, sich so viel Kraft aus sich selbst rausholen können, dass sie dann anfangen, solche Lösungen zu finden und wirklich auch dazu beitragen, dass andere Familien wieder miteinander leben können und sich anfangen zu verändern.
Yeah.
Ja, ich denke, es gibt wirklich tausend solche Geschichten. Ich denke, was auch berührend ist, ist, dass man einerseits Frauen trifft, die wirklich klar organisiert sind, aber auch wenn man mit irgendjemand spricht, man spürt ja immer wieder so diese Mut, auch diese Stärke und dieser Willen, der da ist. Gleichzeitig wissen wir ja, die Situation in Rojava ist alles andere als einfach und es wird ja immer wieder bedroht, geopolitisch, natürlich. Und also, ich bin guter Dinge, aber ich meine, wenn man diese Bedrohung immer da im Nacken auch hat, denke ich, ist das manchmal ganz schwierig und es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie mutig und wie hoffnungsvoll die Menschen dort sind. Manchmal wird uns hier auch ein bisschen vorgeworfen, dass wir die Revolution romantisieren, dass alles schön ist. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Widersprüche dort. Ich glaube, das sind wir uns sehr bewusst. Ich weiß nicht, ob ihr dazu vielleicht kurz etwas sagen wollt, zu den Widersprüchen auch noch, wie die auch gelöst werden. Du hast ja schon von Malajin geredet. Es ist ja klar, Gewalt an Frauen ist nicht einfach verschwunden, aber ich denke, auch allgemein im Alltag sieht man Widersprüche dazu.
Also ich kann dazu vielleicht ein bisschen was sagen, dass es eigentlich gerade gut ist, wenn in einer Revolution Widersprüche entstehen. Also weil eine Revolution ja wirklich einen Prozess, eine Veränderung darstellt. Und das heißt, wenn du mit einer Theorie oder mit einem Konzept irgendwo hinkommst und sagst, so jetzt leben wir ab heute, leben wir anders und machen das so und so und so, das wird nicht funktionieren. Das Spannende ist eigentlich gerade auch, diese Widersprüche aufzudecken oder zu gucken, ne, was passiert da, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn es Unstimmigkeiten gibt, zu sehen, wie schaffen wir es trotzdem, Lösungen zu finden, die halt nicht staatlich oder ne, kontrolliert von außen sind, sondern von unseren Ressourcen selber kommen. Und ich meine, vieles gerade, was du beschrieben hast mit den Angriffen, ist ja auch so, dass die im Moment auf diesem Low-Intensity-Warfare passieren, also dass die quasi nicht mehr direkte Einnahmen von Gebieten sind, sondern dass sowas passiert, wie Wasser wird in der Türkei werden Staudämme gebaut, es wird kein Wasser durchgelassen, es wird sich Strom erkämpft, in dem kein Wasser gegeben wird. All diese Dinge sind halt diese psychische Kriegsführung und da wird halt versucht, die Bevölkerung abzubringen von der Idee. Und ich glaube, genau da zeigt sich halt ganz viel, wie kann dann trotz Embargo, trotz solchen von außen gesetzten Kriegsführungen versucht wird im Kleinen über Kooperativen, dass jetzt zum Beispiel versucht wird in allen Akademien, dass die ihre Gärten selber anpflanzen, also dass die ihr Gemüse selber herstellen. Dass solche Methoden oder was wir auch oft hatten, ist, dass Frauen jetzt zum Beispiel in den Kommunen zuständig sind, einen Generator zu betreiben in ihrem Viertel, dass dann alle Strom haben. Also so, dass einfach Lösungen gesucht werden, die halt vielleicht jetzt nicht perfekt sind oder nicht ne, das absolut das, was wir erreichen wollen, aber sie fangen von unten an und sehen, ah, da gibt es ein Problem, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und das fand ich immer wichtig auch, deswegen haben wir auch immer viel gefragt in den Interviews, wo sind die Herausforderungen, was sind die Widersprüche, und ich finde die Antworten darauf auch sehr, sehr lebendig.
Ihr seid ja jetzt auf Tour mit diesem Buch, also ihr macht verschiedene Buchpräsentationen hier in der Schweiz in verschiedenen Städten. Seid sicher auch in Deutschland schon viel rumgereist und ich hoffe, das wird jetzt auch noch lange weitergehen, dass ihr da wirklich die Gelegenheit habt, das an verschiedensten Orten vorzustellen. Und ihr sagt ja, es ist euch wichtig, in Gespräch zu treten mit den Leuten, die da kommen, also dass es nicht einfach so eine Lesung ist, wo ihr das einfach das Buch vorstellt, sondern das Gespräch sucht. Was ist euch wichtig? Was wollt ihr denn den Leuten hier mitteilen oder was können wir hier eigentlich mitnehmen aus diesem Buch oder von der Revolution in Rojava?
Also, ich glaube, erstmal finde ich, genau trifft es der Punkt ganz gut, dass wir in einen gemeinsamen Austausch treten wollen, weil natürlich schon noch die Frage ist, was gibt es auch hier an den Orten, wo wir sind, also sei es jetzt in der Schweiz oder in Deutschland, auch schon für Alternativen, die schon gelebt werden. Und natürlich mit unseren Gesprächen auch daran anknüpfen und das auch sichtbar machen. Und ich finde, aus Rojava oder auch was ich aus Rojava viel mitnehme, ist eben genau für mich eine Frage war, was bedeutet eigentlich eine gesellschaftliche Revolution? Also wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Wie kann ich mir das denken? Und ein Punkt darin eben genau auch, ja, wie soll ich das beschreiben, eine Gesellschaftlichkeit ist eigentlich eine Offenheit, aufeinander zu gehen, gemeinsam in Aushandlungen zu gehen, überhaupt auch in den Orten, in denen wir leben, uns mit den Menschen zu organisieren, aber da auch erstmal eine Offenheit zu haben, die Menschen kennenzulernen, und da auch eine Offenheit zu haben, glaube ich, war für mich ein wichtiger Punkt, zu sehen von, was kann ich daraus eigentlich lernen oder was nehme ich da auch mit. Und gleichzeitig, ja, eine Grundlage der Revolution ist eben dort auch die Frauenbefreiung. Und das sehe ich auch als einen wesentlichen Punkt oder einen Punkt von der uns und der mir auch wichtig ist, auch während, also jetzt nicht nur während der Tour, sondern mit dem Buch eben auch zu vermitteln, dass für eben eine Veränderung der Gesellschaft wir auch eine autonome Organisierung in unseren Kontexten vielleicht als feministische Organisierung da auch gemeinsam Antworten finden müssen, weil wir eben auch hier sehen, dass wir mit patriarchalen gesellschaftlichen Kontexten konfrontiert sind, wo wir zum Beispiel in Deutschland schon auch von einer sehr hohen Anzahl an Feminiziden sprechen und uns dann natürlich auch fragen von, wie können wir diese Verhältnisse eigentlich auch grundlegend verändern?
Ich denke auch, also die Bedrohungen durch das kapitalistische Patriarchat, die sind eben universell und die bestehen nicht nur im Mittleren Osten, obwohl da sicher das Zentrum momentan der Kriege ist, also nicht nur in Kurdistan, auch in Afghanistan und im Irak und eigentlich auch in der Türkei. Diese ganze Region ist dem Krieg ausgesetzt, aber den Folgen von kapitalistischem Patriarchat sind wir ja objektiv auch ausgesetzt. Also auch wir haben objektives Interesse, gegen dieses System zu kämpfen. Und das wissen eigentlich auch alle. Jeder weiß das hier. Also jeder weiß, dass es die Klimakatastrophe kurz bevorsteht. Jeder weiß, dass riesige Flüchtlingsströme bevorstehen aufgrund der Zerstörung im Trikont und sich dagegen zu stemmen. Dafür fehlt uns hier einfach momentan eine Idee, wie wir das schaffen können. Und daher denke ich, ist diese Idee auch von Abdullah Öcalan, solche Strukturen aufzubauen, eine sehr universelle Idee, dass man dieses System eigentlich an jedem Ort aufbauen kann und die Prinzipien, die dort eben die Basis dafür sind, die sind auch für uns gültig und